Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunch Meeting, dem liberalen Podcast von Michael und Leon. Eine Produktion von keepitliberal.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben Michael, mein Co-Host und ich, Leon Bergmann, wieder einiges für euch vorbereitet.
Heute ist der 2. April 2021. Hier spricht Michael von Keep It Liberal und gemeinsam mit meinem Podcast-Partner Leon haben wir heute Laura Schieritz zu Gast. Laura Schieritz ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen und kandidiert auch für den Bundestag im Herbst für die FDP. Und Laura hat bei uns auf Keep It Liberal ja vor kurzem auch einen sehr interessanten Gastartikel veröffentlicht zum Thema sozialen Aufstieg. Und ja, schön, dass du auf jeden Fall jetzt auch bei uns im Podcast zu Gast bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt auf das Gespräch.
Wir auch. Wir haben es ja eben schon gesagt, du kandidierst für den Bundestag. Und das ist ja nicht deine erste Kandidatur, sondern wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du 2017 auch schon für den Bundestag kandidiert. Wie ist das so als junger Mensch für unser Parlament zu kandidieren?
Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Aufgabe und deswegen habe ich das auch 2017 damals gemacht. Also das ist war ein bisschen überraschend oder ungeplant tatsächlich eigentlich. Ich war Listenkandidatin, schon aufgestellt im November 2016, einfach um auch ein junges Gesicht auf der Liste zu haben. Und wollte einfach mit meinem Namen auch für die Freien Demokraten Wahlkampf machen. Und dann kam es zu der Situation, dass ein Wahlkreis in Brandenburg, wir haben leider nicht so starke Strukturen, was die Mitglieder angeht, dass ein Wahlkreis drohte, unbesetzt zu bleiben. Und da kam er dann auf mich zu und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den zu übernehmen. Der war sehr weit entfernt von meiner eigentlichen Heimat und noch weiter entfernt vom Praktikumsort in der Nähe von Dresden. Und so waren das immer 3,5 Stunden Anfahrt bis in den Wahlkreis. Aber ich habe mich der Herausforderung gestellt und bin da auch total glücklich drüber, weil es erstmal eine riesige Chance war, ja an dem historischen Wiedereinzug der Freien Demokraten mitzuwirken. Aber eben auch für mich ganz persönlich eine unglaublich bereichernde Erfahrung, damals mit 19 Jahren.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch immer sehr, sehr schön, sehr spannend, wenn man halt auch auf FDP-Listen Mitglieder der Jungen Liberalen findet und insbesondere halt auch, sehr prominente Mitglieder der Jungen Liberalen findet. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig und bringt dann am Ende auch, letztendlich vielleicht junge Gesichter in Parlament vielleicht auch am Ende rein und es bringt auf jeden Fall einen jungen, modernen Liberalismus nach vorne. Ein Teil dieses, sozusagen modernen Liberalismus ist natürlich auch die Erneuerung des sozialen Aufstiegsversprechens und da hast du ja bei uns schon, wie eben angesprochen, einen spannenden Artikel drüber geschrieben und du sagst ja in dem Artikel auch, dass dieser Begriff Aufstieg durchaus ein bisschen komplexer ist. Und dass der durchaus verschiedene Facetten hat. Was kann man sich konkret eigentlich unter diesem liberalen Aufstiegsversprechen vorstellen und inwiefern unterscheidet sich das von dem Aufstiegsversprechen oder letztendlich den Angeboten in diesem Bereich von linken Parteien heutzutage und inwiefern ist da das liberale Angebot besser?
Eine sehr große Frage. Also ich glaube, das hat tatsächlich Matthias Strolz sehr gut irgendwie in eine Metapher gepackt, was das liberale Aufstiegsversprechen bedeutet. Nämlich, wir wollen den Menschen ermöglichen, Pilot ihres eigenen Lebens zu sein und nicht nur Passagiere. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so der Kern auch letztendlich des liberalen Aufstiegsversprechens. Ich habe in meinem Gastbeitrag ja thematisiert, dass es eigentlich weniger so eine hierarchische Debatte ist über höhere Bildungsabschlüsse, als die Eltern hatten, sondern eher die Frage ist, wie schaffen wir Chancen, dass sich Menschen selbst etwas aufbauen, die ihr Leben so gestalten, wie sie sich das selbst vorstellen. Und der liberale oder liberale Politik möchte da Flügelheber sein, also Chancen schaffen, die Menschen helfen, selbst ihre Träume zu verwirklichen und weniger sagen, das ist der richtige Weg oder das ist der wünschenswerte Weg. Du musst jetzt unbedingt ein Universitätsstudium aufnehmen oder du musst nach der abgeschlossenen Ausbildung noch den Meisterbrief machen, sondern dass man halt in jeder Lebenssituation Chancen schafft, das Leben aufzubauen, das man sich selbst vorstellt und eben nicht nur Gefangener oder eben Passagier der äußeren Umstände ist.
Das finde ich sehr schön und ein Punkt hat mir in deinem Artikel besonders gut gefallen und zwar, dass du gesagt hast, dass man sich, wie du auch eben erklärt hast, nicht nur auf Bildung konzentrieren sollte, sondern auch an so Dinge wie einem gerechteren und einfachen Steuerrecht arbeiten muss. Das höre ich immer ge ganz gerne, weil jeder, der auf seine Lohn- und Gehaltsabrechnung guckt, der sieht, dass unser Sozialstaat und unser genereller Staat ja doch sehr teuer ist. Und da finde ich schön, wenn auch aus der Ecke der jungen Liberalen in diese Richtung Vorschläge kommen. Wie kommt es dazu, dass du trotz oder, naja, sag ich mal, aufgrund deiner beruflichen Laufbahn vielleicht auch in diese Richtung dich positioniert hast?
Ja, du hast ja schon angesprochen, ich bin Berufseinsteigerin, jetzt seit knapp einem Jahr tätig nach meinem Staatsexamen in einem Vollzeitjob. Und wenn man dann den ersten Gehaltszettel bekommt, dann ist das schon schockierend, wie viel Geld von dem doch recht hohen Bruttolohn dann eigentlich weggeht für natürlich einerseits Sozialabgaben, von denen ich ja auch was habe, aber andererseits auch für Steuern. Und das ist natürlich schon schwierig, weil es schränkt halt meine Handlungsspielräume ein und das ist schon mal ein erheblicher Teil meines Gehalts, über den ich nicht frei verfügen kann, sondern wo der Staat halt sagt, wie das Geld sinnvoll investiert wäre. Werde. Und bei den Abgaben kommt halt leider noch dazu, dass man jetzt als junger Mensch da nicht mehr so viel zu erwarten hat von den Beiträgen, die man gerade in die Rentenkasse einzahlt. Also es ist schon sehr frustrierend, wenn man dann den ersten Gehaltszettel sieht. Und ja, deswegen gehört auf jeden Fall niedriges und gerechtes Steuersystem auch ganz eindeutig zu einer Aufstiegspolitik. Denn nur das ermöglicht ja den Menschen dann halt auch die Prioritäten in ihrem Leben zu setzen, die ihnen wichtig sind. Also beispielsweise, ich möchte mir ein super teures Auto im Unterhalt kaufen. So, das ist vielleicht nicht vernünftig, aber das ist mein Traum. So, dann soll ich das doch machen. Oder ich möchte in ein Eigenheim investieren. Dann ist das mein Traum. Oder ich investiere halt alles in meine Kinder. So, und deswegen sollte der Staat halt nicht schon über irgendwie ein Drittel oder bis zur Hälfte meines Einkommens selbst verfügen vorab und sagen, wie das Geld sinnvoll investiert wäre. Und deshalb ist natürlich das Steuersystem oder ein niedriges Steuersystem auch auf jeden Fall ein Baustein für das Aufstiegsversprechen.
Ja, ich glaube, das ist definitiv ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich bin da ja auch ein großer Verfechter, einfach mal so ein bisschen die Steuern- und Abgabenquoten bei uns in Deutschland in Frage zu stellen. Also wenn man sich anschaut, mit einem durchschnittlichen Gehalt hat man ungefähr ja eine Abgabenquote, wenn man noch einen Arbeitgeberanteil mitrechnet, von über 50%. Selbst wenn man den Mindestlohn Vollzeit verdient, hat man eine Abgabenquote von über einem Drittel. Jetzt hört man ja oft linke Parteien von sozialer Gerechtigkeit sprechen und im Prinzip ist das oft ein Synonym für ja irgendeine Form von Gleichheit, ob das jetzt eine Einkommensgleichheit ist oder eine Vermögensgleichheit. Aber kann man nicht auf der anderen Seite auch letztendlich sagen, dass soziale Gerechtigkeit auch letztendlich eine Leistungsgerechtigkeit sein muss, dass also ja, es nicht darauf ankommt, dass am Ende jeder das Gleiche verdient oder jeder das Gleiche am Ende hat, sondern dass natürlich auch Einkommensunterschiede bestehen und dass die gerecht sind. Könnte man diesen Begriff soziale Gerechtigkeit letztendlich auch auf diese Art und Weise seiner Meinung nach interpretieren?
Absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass soziale Gerechtigkeit nicht bedeutet, dass alle gleich viel haben. Es darf da durchaus Unterschiede geben, weil ja auch die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Also manche Menschen brauchen halt sehr viel Geld, um glücklich zu sein, und andere können auch mit einem geringeren Einkommen und vielleicht mehr Freizeit ja sich ihre Lebensträume erfüllen. Man muss natürlich immer aufpassen, eine zu große Schere zwischen Arm und Reich ist auch volkswirtschaftlich natürlich nicht gut und nicht sinnvoll. Aber ich glaube, Einkommensunterschiede an sich sind ja erstmal nichts Schlechtes. Und das Ziel von Sozialpolitik sollte ja nicht sein, dass irgendwie alle gleich viel haben, sondern dass jeder genug hat zum Leben. Und ich glaube, da sollte man, und das wollen ja auch Liberale, eher den Fokus drauf setzen, wenn wir über Sozialpolitik reden, dass man eben schaut, wie schützen wir vor Armut? Und das gehört natürlich auch dazu, wie schaffen wir es eben, dass man aus jeder Lebenslage heraus wieder die Chance hat, eben auch auf eigenen Beinen zu stehen und auch sein Einkommen eben dann zu erhöhen, irgendwie aufzusteigen zwischen den Einkommensklassen oder auch beruflich. Und genau, da gehört halt einerseits Bildungspolitik dazu, aber da gehört eben auch Sozialpolitik oder Wirtschaftspolitik und Steuerpolitik dazu, um das zu verwirklichen.
Ich glaube, du hast ein sehr spannendes Thema angesprochen, Bildungspolitik. Da dreht sich ja seit 2017, also da ist es mir besonders aufgefallen, aber ich glaube, seitdem vermehrt auch die Politik der Freien Demokraten sich ja drum, und zwar nicht nur im Bereich der Schul- und Universitätsbildung, sondern auch weitergehend. Aber was ich ganz spannend finde, wenn ich das richtig im Kopf habe, hast du ja ein Abitur mit 1,0 gemacht und hast dein Staatsexamen ebenfalls mit einer sehr, sehr guten Note abgeschlossen und bist jetzt im Bereich der Promotion. Ist das richtig?
Genau. Also ich bin nebenberuflich promovierend, das ist kein ganz offizieller Status, aber genau, bin jetzt sozusagen auf dem Weg zum nächsten Bildungsabschluss.
Also, du machst Politik, du arbeitest in Vollzeit und dann promovierst du auch noch nebenbei. Also, das ist echt unglaublich. Ich mache auch einen Vollzeitjob und schaff's gerade so nebenbei, diesen Podcast zu machen. Hut ab.
Danke, aber also deswegen habe ich jetzt auch versucht, die Promotion so ein bisschen runterzuspielen, weil es tatsächlich eine Zusage ist, meiner Professorin mich zu betreuen und das ist ja ganz wichtig. Also ich bin nicht der reinen Definition nach Erstakademikerin, aber meine Eltern haben zumindest nicht studiert und so war schon das Studium irgendwie was ich mir komplett selbst erarbeiten musste und also auch die ganzen Mechanismen, die da hinten stehen, ist gar nicht mal der Inhalt unbedingt, sondern eher was gehört überhaupt dazu organisatorisch. Das war für mich schon neu und ich hatte jetzt auch keine großen Verwandten, die mir irgendwie sagen könnten, das ist der Weg, wenn du promovieren möchtest. Und da war das für mich ganz hilfreich, dass ich da im Umkreis der jungen Liberalen eine sehr hilfreiche Ansprechpartnerin hatte und dann halt durch meine sehr, sehr gute Staatsexamensarbeit schon mal einen Fuß in der Tür bei der Professorin und dann habe ich das gleich genutzt, um ihr ein Exposé und ein Thema vorzustellen und dann auch von ihr die Zusage bekommen. Aber das wird jetzt, glaube ich, nichts, was in den nächsten 2 Jahren irgendwie schon final fertig ist, sondern eher was mich tatsächlich begleitet. Aber ich wollte die Chance auf eine Promotion auf jeden Fall jetzt gleich nutzen. Weil es ist ja tatsächlich dann doch etwas schwieriger, so eine Stelle zu bekommen, als jetzt einfach irgendwie einen Studienplatz.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich bin noch gerade dabei, nebenberuflich meinen Master zu machen. Aber eine Promotion, Hut ab, stell ich mir komplex vor. Du hast eben auch ein spannendes Thema noch angeschnitten. Du hast gesagt, du hattest Förderinnen in der FDP und bei den jungen Liberalen. Und mir ist dann neulich ein Tweet bzw. eine Serie von Tweets in meine Timeline gespült worden, wo du einen ja, sehr netten Kommentar, also nett eigentlich gar nicht, von Facebook geteilt hast, der mich dann doch etwas schockiert hat, weil ich habe gedacht, wir ha hätten uns von diesen Zeiten verabschiedet. Und ich möchte das einfach mal ganz kurz vorlesen. Es sind nicht meine Worte, sondern von jemandem von Facebook. Und zwar hat diese Person gesagt: Na, wenigstens sieht sie besser aus als Claudia Roth, AKK oder Esken. Ich bin aber nicht sicher, ob das reicht wird. Obwohl die Erstgenannten ja auch keine weiteren Qualifikationen haben. Mich hat das sprachlos gemacht.
Ja, mich auch. Deswegen habe ich es ja auch veröffentlicht, weil, das habe ich ja auch dazu geschrieben, mich das trotz der, also das schon meine zweite Kandidatur ist, mich sowas halt trifft und auch trotz dessen, dass da wahrscheinlich nicht viel dran ist
Da ist gar
eigentlich und
nichts
diese
dran.
Person mich auch gar nicht kennt und einschätzen kann, ja, trifft mich sowas. Deswegen habe ich es öffentlich gemacht, um zu zeigen, warum vielleicht auch manchmal Politik unattraktiv ist. Jetzt für Frauen in diesem Fall, weil es ja auch um mein Geschlecht geht in dem Tweet, aber auch für junge Menschen oder auch andere Gruppen. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, wenn wir darüber sprechen, irgendwie warum bestimmte Gruppen unterrepräsentiert sind in der Politik. Aber der Kommentar hat mich halt auch getroffen, weil du hast es gerade ja schon so ein bisschen meine Vita vorgestellt. Ich bin schon jemand, der immer sehr diszipliniert war, auch sehr leistungsorientiert und mich auch sehr stark eben über meine Leistung definiere und über das, was ich mache. Und ja, fand das halt auch total unfair. Natürlich kann ich mit 23 nicht jede Erfahrung gemacht haben, die man im Leben macht. So, also natürlich habe ich noch keine Kinder bekommen und weiß nicht, wie das ist, für eine Familie zu sorgen. Aber ich finde es schon ein bisschen gemein, weil ich glaube, ich habe für mein Lebensalter schon relativ viel erreicht. So, und dann ist das halt total, ja, total frustrierend, wenn man sowas entgegnet bekommt, weil man das ja auch einfach. Weil es halt auch ein äußerliches Merkmal ist, genau wie mein Geschlecht, das ich ja auch nicht ändern kann und was aber halt weder im Negativen noch im Positiven irgendwie für eine Beurteilung meiner Kompetenz oder meiner Fähigkeit für eine Kandidatur bedeutet. Und deshalb ärgert mich sowas halt total, dass immer noch Leute so denken über junge Menschen und über junge Frauen, die halt sich für politische Ämter bewerben.
Ja, ich denke, das ist generell einfach ein, naja, man kann sagen, ein gesamtgesellschaftliches Problem leider immer noch, dass ja verschiedene gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten in dem Falle ja jetzt konkret halt im Bereich Sexismus halt dann immer noch an der Tagesordnung sind. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der Politikerfahrenste und mein Podcast-Partner Leon ist halt auch eher ein bisschen so Quereinsteiger, kann man das so sagen. Wir haben aber auch irgendwie so unsere Erfahrungen in anderen Bereichen gesammelt und ich bin immer wieder regelmäßig erschüttert, natürlich generell, wie es gesamtgesellschaftlich ein Problem ist. Aber mein Eindruck ist letztendlich immer auch noch, dass die Politik besonders stark davon betroffen ist und dass es da ja vielleicht durchaus noch ein bisschen größeren Handlungsbedarf braucht als in der Gesamtgesellschaft, um diese Probleme zu lösen. Denkst du auch, dass es wirklich halt in der Politik ein sehr großes strukturelles Problem ist, dass solche Sachen für viele Leute leider zur Normalität gehören, dass sie sich so äußern können? Und ich zumindest denke, dass man das auf jeden Fall angehen sollte, dieses Problem.
Ja, absolut. Also es ist schon so ein sehr politikspezifisches Problem auch. Also ich meine, wir alle haben wahrscheinlich schon mal einen Tweet abgesetzt, wo wir uns irgendwie über einen Spitzenpolitiker, über einen Minister oder die Kanzlerin aufgeregt haben, über ihre Entscheidungen, vielleicht auch manchmal in einem Ton, den man nicht gewählt hätte, wenn man es der Person ins Gesicht hätte sagen müssen. Aber es ist natürlich besonders herausfordernd, wenn man irgendwie seine erste Kandidatur macht, ein noch relativ junger Mensch ist und halt auch noch kein Politikprofi einfach, wenn trotzdem irgendwie die Wahrnehmung so ist, dass man glaubt, nur weil jemand kandidiert für eine Partei bei einer Wahl, es muss ja nicht mehr die Bundestagswahl sein, dann steht er in der Öffentlichkeit und es gibt das Recht, diese Person zu beurteilen und zu kommentieren. So in einem, halt nicht in einem normalen Gespräch. Man kann ja mir durchaus sagen, Laura, ich finde deine Ansichten zu dem Thema nicht gut oder ich glaube auch, also nicht, dass ich dich wählen kann, weil du mich halt, glaube ich, nicht gut repräsentieren kannst. Das ist alles völlig okay. Kann man sicherlich auch viel kritisieren an mir. Aber dass halt Leute glauben, sie können irgendwie anonym und öffentlich ins Internet schreiben, was sie von mir halten. Und das ist halt natürlich schon irgendwie eine Schwierigkeit, warum halt auch gerade politisches Engagement häufig für, ja, gerade Menschen, die nicht aussichtsreich für was kandidieren, sondern sich eher für eine Sache einsetzen, eine große Herausforderung ist, weil man sich dann schon fragt, soll ich mir das überhaupt antun hier, dass irgendwie fremde Leute mich permanent bewerten oder auch abwerten im Internet? Und das ist natürlich ein Problem. Und ich verstehe meine Kandidatur damals, also mit 19 natürlich noch mehr als jetzt, auf jeden Fall auch als Werbung für Demokratie an sich, also nicht nur als Werbung für die freien Demokraten, sondern auch als Werbung für Demokratie und politische Partizipation, weil ich auch zeigen will, natürlich in jeder Lebenssituation ist es total in Ordnung zu kandidieren und wir brauchen die Vielfalt der Gesellschaft, die sich auch einbringt in politische Prozesse. Nur dann, wenn alle Perspektiven auch vertreten sind, kann man dann auch zu den Entscheidungen kommen, die für alle am besten sind. Und deshalb ist mir auch natürlich ein Anliegen, dass solche auch hinderlichen Mechanismen abgebaut werden, damit halt junge Leute, junge Frauen, aber Menschen eigentlich in jeder Lebenssituation Lust haben, sich politisch einzubringen, weil so funktioniert ja Demokratie eigentlich nur nicht. Das heißt ja, sogar der Begriff ist ja eigentlich Abgeordneter. Also man ist von etwas abgeordnet worden, also aus seinem normalen Leben, aus seinem ursprünglichen Beruf für eine gewisse und damit auch begrenzte Zeit. Und theoretisch hat ja jeder Bürger in unserem Land die Möglichkeit, an der Demokratie zu partizipieren. Und das finde ich eine riesige und total tolle Chance und ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich nicht nur unsere Geschichte, sondern auch die Welt anschaut. Und da müssen wir halt auch dafür sorgen, dass es tatsächlich auch jeder in Betracht zieht, vielleicht in unserer Demokratie zu partizipieren und vielleicht auch nicht nur alle 4 Jahre bei Wahlen.
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und das ist etwas, wo durchaus für uns als Gesellschaft viel Arbeit vor uns liegt. In einem anderen Bereich liegt für uns als Gesellschaft sicherlich auch viel Arbeit vor uns, den eben angeschnittenen Punkt der Bildung auch nochmal. Und da hast du ja auch noch ein bisschen sicherlich tiefere Expertise bringst du da mit, was auch Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung angeht und generell die Bildungspolitik. Jetzt gibt es ja von der FDP immer auch mal wieder Vorschläge oder Vorstöße, dass man ja auch einen gewissen gewisse Bewertung der Performance von Lehrern durchführen sollte, auch wenn sie dann schon 10 Jahre oder 15 Jahre im Job sind. Wie siehst du das konkret als, sage ich mal, Insiderin aus diesem Beruf und wie sinnvoll kann das wirklich sein?
Also ich glaube, da muss ich ganz, ganz viel tun im Bereich des Lehrerberufs. Also nicht nur ich selbst habe Lehramt studiert, auch meine, ich komme aus einer Lehrerfamilie, also ich stehe jetzt nicht im Verdacht, jetzt hier irgendwie stumpfes und auch uninformiertes Lehrerbashing zu betreiben. Aber was ich schon beobachte, ist, dass der Lehrerberuf natürlich auch einhergehend mit der Verbeamtung ein sehr starres und unflexibles System ist und halt sicherlich am Anfang alle junge Lehrkräfte super motiviert sind, auch ganz viel intrinsische Motivation mitbringen, aber es natürlich auf 40 Dienstjahre, 35 Dienstjahre, die man dann vielleicht hat, diese Motivation vielleicht auch nicht an jedem Tag und ja, in jedem Monat aufrechterhalten werden kann. Es halt im System keine Anreize gibt, sich zu verändern oder mehr zu machen als Dienst nach Vorschrift. Will ich jetzt gar nicht unterstellen, dass die Mehrheit der Lehrer das tut. Aber ich glaube, da muss ich viel tun. Also angefangen bei der Ausbildung, die meiner Meinung nach viel zu praxisfern ist, über Anreizstrukturen im Lehrerberuf, also dass man also nicht nur Anreize schafft, sondern auch zum Beispiel Fortbildung deutlich erhöht und auch verpflichtend macht in bestimmten Bereichen. Wir sehen es ja jetzt während Corona im Bereich der digitalen Bildung. Das war irgendwie jahrelang irgendwie ein freiwilliges Fortbildungsthema und jetzt waren halt viele Lehrkräfte aufgeschmissen, aber halt auch, wenn wir anschauen, Entwicklungsmöglichkeiten im Lehrerberuf, also dass man vielleicht wirklich auch nochmal dann, das ist in manchen Bundesländern bereits schon so, dass man irgendwie nochmal eine Gehaltsstufe nach oben kommt, wenn man mehr Verantwortung übernimmt, zum Beispiel als Fachbereichsleiter oder in der Schulleitung. Genau, und dass man vielleicht auch guckt, wie kann man das System allgemein ja, ein bisschen flexibler und auch orientierter an dem, was in der Welt so passiert oder genau, was sich in der Gesellschaft entwickelt, ein bisschen mehr anpassen. Ich muss auch sagen, bei mir war auch ein Grund, also letztendlich hat Corona dafür gesorgt, dass ich nicht direkt ins Referendariat starten konnte. Aber inzwischen graut es mir auch so ein bisschen vor dem Weg in die Schule, nicht weil ich Unterrichten nicht mag oder Schüler nicht mag. Also ich macht das total gerne. Aber es ist natürlich irgendwie das Gefühl, in ein System zu gehen, aus dem ich nicht mehr rauskomme. So, die Verbeamtung ist für viele Sicherheit. Ich finde das eher einengend, weil man dann halt ja, festgefahren ist bis zur Pension in dem System. Und ich jetzt halt mit der Promotion zum Beispiel die Möglichkeit habe, nochmal was anderes zu machen, auch beruflich jetzt in andere Bereiche reinzuschauen und damit ja auch vielleicht meinen Schülerinnen und Schülern später ganz andere Perspektiven eröffnen kann, als wenn ich jetzt direkt von der Schule in die Uni und wieder in die Schule gegangen wäre. Wie soll ich da auf irgendeinen anderen Beruf als den Lehrerberuf vorbereiten? Deshalb, ja, glaube ich, da ist ganz, ganz viel zu tun und vielleicht noch abschließend an der Stelle. Bildungspolitische Diskussionen, die hängen sich immer so an Detailfragen auf. Also G8 oder G9, wie groß dürfen Klassen maximal sein? Verbieten wir jetzt Schreiben nach Gehör oder soll das den Lehrkräften freigestellt werden? Aber wenn man sich internationale Schulvergleichsstudien anschaut, die HETI-Studie ist da ja sehr prominent, dann sieht man, dass all diese Faktoren halt keinen besonders großen Einfluss darauf haben, wie gut der Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern ist, sondern dass ein Faktor ganz, ganz entscheidend sind und das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Und die müssen gut ausgebildet sein, die müssen vermitteln und begeistern können. Und deshalb glaube ich, sollten wir bildungspolitische Diskussionen deutlich stärker auf die Lehrer fokussieren und weniger auf alle möglichen kleinteiligen Rahmenbedingungen.
Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich hatte die Chance oder beziehungsweise das Privileg, mein Abitur an einer privaten Schule machen zu dürfen. Und wir hatten da den tollen Faktor, dass wir sehr, sehr viele Quereinsteiger hatten. Also wir hatten zum Beispiel einen Doktortitel in Biologie hat, der uns in Biologie unterrichtet hat oder einen Doktortitel in Physik. Wir hatten Unternehmensberater, die Informatik bei uns unterrichtet haben. Und so hatte ich halt auch die Chance, als Schüler Leute aus der Praxis zu erleben und auch so ein bisschen aus deren Erfahrungen Erfahrungswert zu schöpfen. Und ich glaube, das ist etwas, was mich persönlich sehr geprägt hat. Und dazu ist natürlich noch gekommen, hatte natürlich die ganzen anderen Vorteile wie kleinere Klassengrößen etc. pp. Und ich denke immer so, man sollte nicht die staatlichen Schulen abschaffen. Das ist ja gerne auf Twitter auch so ein Thema, staatliche Schulen abschaffen, halte ich jetzt nicht viel von, weil das, glaube ich, finanziell gar nicht umsetzbar ist. Aber was ich sage, könnte man nicht sich private Schulen, die ja in einigen Punkten deutlich freier in der Gestaltung des Lehrplans und auch der, sage ich mal, der Rahmenbedingungen sind, könnte man sich da nicht die besten Sachen heraussuchen und die auf das staatliche Bildungssystem übertragen? Wäre das nicht eigentlich ein smarter Weg, unser Bildungssystem Schritt für Schritt besser zu machen?
Ja, absolut. Aber da wirst du auch wieder unterschiedliche Meinungen haben, was denn nun an der einen Stelle gut und an der anderen vielleicht schlecht läuft. Ich glaube aber, dass wir sozusagen auch alternative Schulkonzepte, und das sind halt private Schulen oder Schulen in freier Trägerschaft häufig, dass wir die stärker fördern müssen, weil sie einfach auch Innovationen in dieses System reinbringen. Also erstmal vorab, auf jeden Fall sollte schulische Bildung nichts kosten. Und deshalb sollte auch das nicht der Aspekt sein. Aber es ist natürlich auch ein System, was damit keinem Wettbewerb unterliegt. Also das, was zwischen den 16 Bundesländern passiert, das ist halt kein Wettbewerb, weil ich nicht einfach aussuchen kann, dass ich jetzt nach Nordrhein-Westfalen ziehe, um mein Abitur zu machen, oder nach Bayern. Aber es gibt halt keinen Wettbewerb so richtig in dem System. Und deshalb sind die privaten Schulen schon irgendwie Beispiel dafür, wie Schule auch anders funktionieren kann. Und deshalb, glaube ich, brauchen die bessere Rahmenbedingungen. Und wir schlagen da ja beispielsweise Bildungsgutscheine vor, also dass man selbst aussuchen kann, setze ich sozusagen diesen Bildungsgutschein an einer staatlichen Schule ein oder an einer privaten. Und das würde die Schulen in freier Trägerschaft auf jeden Fall stärken, weil du hast jetzt von einer sehr positiven Schule berichtet, aber ich erlebe es hier vor allem halt häufig, dass gerade auch private Grundschulen eigentlich nicht mithalten können mit den staatlichen Schulen. Also rein auch schon bei der Bezahlung der Lehrkräfte. Also ich habe noch keinen Lehrer getroffen, der sich beschwert hat, dass er zu wenig verdient. Das ist tatsächlich keine Klage, die ich vernehme. Und deswegen sind die Schulen in freier Trägerschaft da meistens gar nicht konkurrenzfähig um die besten Leute, wenn sie halt noch geringe Schulgebühren erheben. Und ich glaube, wenn wir sozusagen über Bildungsgutscheine das den Schülerinnen und Schülern überlassen, wo sie hingehen, gibt es die Möglichkeit, eben auch verschiedene Ideen auszuprobieren und tatsächlich einen guten Wettbewerb, um verschiedene Schulkonzepte zu führen.
Ja, ich denke, solche Ideen sind auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Die werden ja auch durchaus in den, ja, sehr egalitär geprägten skandinavischen Ländern ausprobiert und in Schweden insbesondere gelebt. Ja, es gibt ja sicherlich im Bereich der Bildungspolitik mehrere Aspekte, also gerade so den Wettbewerbsaspekt, den wir gerade angesprochen haben. Dann gibt es natürlich auch noch irgendwie so ein Gerechtigkeitsaspekt. Also in Deutschland merkt man ja auch immer wieder in sehr, sehr vielen Statistiken, dass schon letztendlich die Herkunft oder das Elternhaus, die Frage, ob Arbeiterkind, Akademikerkind, die zwei sehr viel plakativen Begriffe, aber dass letztendlich diese Frage schon sehr, sehr entscheidend ist darüber, welchen Abschluss letztendlich eine Person am Ende erreicht. Da hat man sicherlich vielleicht auch ein bisschen fehlende Flexibilität im deutschen Bildungssystem und natürlich auch vielleicht die in dem Bereich der Digitalisierung. Auch da merkt man gerade in der Corona-Zeit, dass das deutsche Bildungssystem ja relativ unflexibel ist. Wie könnte man da vielleicht hingehen, dass man generell das deutsche Bildungssystem ein gutes Stück flexibler macht, um es gerechter zu machen, aber um es auch halt digitaler und auch angepasster an die heutige Zeit werden zu lassen?
Ja, da sprichst du ja eigentlich den großen Skandal des deutschen Bildungssystems an. Auch wenn wir sagen, wir sind ein Land, in dem das Aufstiegsversprechen gilt, dann kann es halt nicht sein, dass so stark wie in fast keinem anderen Land der Welt die Bildungschancen vom Elternhaus abhängen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Und manche wird man vielleicht auch nicht lösen können, weil wenn man sich anschaut, dass bereits der Vorname Auswirkungen hat, wie Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler bewerten. Dann gibt es Pierre Bourdieu, der von kulturellem Kapital und Habitus spricht, also gar nichts Finanziellen, was die Eltern ihren Kindern mitgeben, sondern eben kulturelles Kapital, wie es sehr treffend bezeichnet. Dann gibt es da sicherlich Punkte, an denen können wir nichts ändern. Aber andere Länder machen das ja offensichtlich deutlich besser als Deutschland. Und ich glaube, ein Baustein liegt da, wie gesagt, schon vor der Schule, und das ist die frühkindliche Bildung. Bereits in den ersten Lebensjahren werden ja ganz entscheidende Weichenstellungen bei der sprachlichen und kognitiven Entwicklung gelegt. Und deshalb müssen wir Kitas als Bildungseinrichtung auch erstmal begreifen, also nicht nur als Betreuungseinrichtung, sondern als Bildungseinrichtung, und dort halt von Beginn an, ohne dass das bedeutet, dass dann die Kita-Kinder in einem Klassenraum sitzen und irgendwie an der Tafel was erklärt bekommen. Frühkindliche Bildung funktioniert ja auch sehr spielerisch, da einen deutlich größeren Fokus drauf legen, dass das halt eben nicht nur Verwahrung und Betreuung ist, sondern bereits frühkindliche Bildung tatsächlich, und dass man natürlich auch Erzieherinnen und Erzieher dementsprechend ausbildet und auch bezahlt. Also ich glaube, das ist schon auch der erste Baustein, der vor der Schule liegt. Und wenn wir über sozusagen darüber sprechen, was wir in den Schulen tun können, damit halt der Einfluss des Elternhauses nicht die Bildungschancen verbaut. Dann, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt natürlich individuelle Förderung. Und das geht dann meistens natürlich einher mit kleineren Klassengruppen, mit einer Differenzierung zwischen Schulformen, aber vielleicht auch innerhalb von Schulformen, weil vielleicht der eine in Mathe oder in den Naturwissenschaften sehr begabt ist, aber in der sprachlichen, im Sprachlichen da halt Fähigkeiten fehlen, weil er nicht so talentiert ist oder auch weil er gar nicht Muttersprachler ist und damit auch häufig von Lehrkräften per se als auch weniger intelligent eingeschätzt wird, obwohl das gar nicht ist. Also das sind so Punkte, die man auf jeden Fall angehen muss. Und genau, das ist ein sehr, sehr dickes Brett, was wir da zu bohren haben. Und ich glaube, dass das auch gar nicht unbedingt nur über Geld zu lösen ist, sondern mehr über genau individuelle Betreuung und auch erkennen, was sind die Bedürfnisse und Talente von Schülerinnen und Schülern und was auch aus der Bildungsforschung kommt und was ich eigentlich total widersinnig finde. Wir nehmen tut, also es ist inzwischen ja angekommen, dass die Gesellschaft immer heterogener wird. Also jeder Mensch hat andere Talente und Bedürfnisse. Trotzdem sind wir irgendwie der Meinung, dass jeder das Abitur in 12 oder 13 Jahren, je nach Geschmack, ablegen soll. Und das ist total, also wir sehen ja schon im Studium, dass es gar nicht so zutrifft, sondern dass Menschen halt unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Lernen haben. Also manche studieren halt, also ich habe jetzt zum Beispiel die Regelstudienzeit um ein Jahr unterschritten. Andere brauchen halt vielleicht 10 statt, ja, 12 statt 10 Semester oder noch mehr. Und das ist ja auch völlig akzeptiert und okay. Aber in der Schule bestehen wir darauf, man muss das System in 12 oder 13 Jahren bis zum Abitur durchlaufen. Und wenn du das nicht schaffst, bist du nicht intelligent genug fürs Abitur. Dabei kann halt mehr Lernzeit, manche Schülerinnen und Schüler brauchen einfach mehr Lernzeit, zum Beispiel auch dazu führen, dass man eben den Bildungsabschluss dann doch schafft, indem man einfach genau mehr Zeit gelernt hat. Und da würde ich mir auch echt mehr Flexibilität wünschen, dass Sitzenbleiben nicht stigmatisiert ist und dass man auch ja, individuelle Geschwindigkeiten zulässt. Der eine macht sein Abi in 12, der andere in 13, der andere in 11 Jahren. So what? Am Ende ist ja die Frage, was kann er beim Zeitpunkt des Abiturs und was kann er nicht?
Das finde ich sehr spannend. Flexibilisierung der Bildung, gerade auch wenn wir in Richtung Digitalisierung der Bildung sprechen, sind, glaube ich, große Themen. Und wo wir jetzt bei großen Themen sind, sagen wir mal, die FDP hätte die Chance oder du hättest die Chance, eine Sache in der, nicht nur in der Lehrerausbildung, sondern in der, sage ich mal, Bildungspolitik zu ändern und es wird sofort umgesetzt. Was wäre das?
Boah, das ist eine große Frage. Und da glaube ich manchmal auch, dass die Politik gar nicht die besten Lösungen geben kann, weil viele Debatten halt leider auch wirklich ideologiegetrieben sind. Und da nehme ich die Liberalen auch gar nicht aus, weil es zum Beispiel Schulvergleichsstudien gibt, die zeigen, dass zum Beispiel eine Gesamtschule sich sehr positiv auf den durchschnittlichen Bildungserfolg auswirkt. Und wir sehr stark für den Erhalt des Gymnasiums plädieren. Aber ich glaube, eine Sache, wo man wirklich schnell und wirklich auch Mehrwert schaffen würde, wäre meiner Meinung nach wirklich, das Lehramtsstudium zu einem dualen Studium umzubauen. Also, dass man von Anfang an auch in den Schulen ist, anfangs hospitiert, dann Co-Teaching macht mit der Stammlehrkraft und am Ende ganz selbstständig unterrichten kann. Ich glaube, das wäre ein Punkt, um die Lehrerqualität wirklich maßgeblich auch zu verbessern und auch früh die Leute auszusortieren, die vielleicht wirklich nicht geeignet sind, mit Schülerinnen und Schülern umzugehen. Also ich glaube, das wäre etwas, was man tatsächlich politisch relativ gut steuern kann und wo die Hochschulen auch vorbereitet sind, um das umzusetzen und die Schulen auch profitieren würden. Ich sage aber nicht, dass das jetzt die großen Probleme tatsächlich lösen wird. Ich glaube, das ist nichts, was mit einer einfachen Stellschraube irgendwie angepasst werden muss. Und allgemein wird leider viel zu viel rumgedoktert am Bildungssystem. Jeder Bildungsminister will in den Ländern, in seiner Landesregierung dann immer ja, seine Reform durchdrücken. Und dann passt es alles irgendwie vorne und hinten nicht mehr zusammen. Deshalb sollte man sich da, glaube ich, schon mal also längerfristig Zeit nehmen und zu überlegen, was ist nicht nur irgendwie jetzt in meinem Fall in Brandenburg das Ziel von Schulpolitik, sondern vielleicht das wirklich auch ja, bundesweit aufzuziehen. Was sind denn unsere Leitlinien? Was wollen wir erreichen? Wie stellen wir uns Schule vor? Das hat zum Beispiel Neuseeland gemacht. Es ist super spannend, wie die Bildung begreifen und Schule. Genau, das würde ich mir wünschen. Und dann auch unter Beteiligung aller betroffenen Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, auch Gesellschaften, Arbeitnehmer. und Quatsch, Arbeitgeber. Also ich glaube, das ist eher ein sehr, sehr langwieriger Prozess als eine schnelle Lösung.
Jetzt haben wir ja viel über das Thema Bildungspolitik gesprochen und da, ja, das läuft ja auch letztendlich ein bisschen unter der Überschrift Gerechtigkeit. Und naja, für viele Menschen, insbesondere ja auch für linke Parteien, läuft ja auch ein anderer Themenkomplex unter der großen Überschrift Gerechtigkeit, nämlich letztendlich so diese Themenbereiche Feminismus und im Speziellen das Paritätsgesetz, das auch wo es ja letztes Jahr durchaus einiges an Diskussionen gab. Und da haben die jungen Liberalen Brandenburg ja auch eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und du hast da auch das schöne Zitat genannt, das Paritätsgesetz ist das Gegenteil von Gleichberechtigung, denn es unterscheidet Menschen nur auf Grundlage ihres Geschlechts. Wieso bist du letztendlich als Freie Demokratin gegen das Paritätsgesetz und wieso bedeutet es für dich gerade keine Gerechtigkeit, wenn ein solches Gesetz eingeführt wird?
Genau, der wesentliche Punkt, den hast du gerade in dem Zitat ja schon zusammengefasst. Also meine Motivation mitzuklagen gegen das Paritätsgesetz, die ist gar nicht, überhaupt nicht daraus entstanden, dass ich nicht der Meinung bin, dass wir ein Problem haben mit der Repräsentanz von Frauen in der Politik. Ich glaube, das ist schon ein großes Defizit, wenn so viel weniger Frauen irgendwie politische Verantwortung übernehmen und auch so viel weniger Frauen Mitglieder überhaupt in Parteien werden. Das ist ein großes Problem und das müssen wir angehen. Ich bin aber der Meinung, dass das Paritätsgesetz, und es hat mich deshalb so unfassbar geärgert, als da das erste Mal der Vorschlag auch in den Medien kursiert ist, das war ja schon 1,5 Jahre vorher, glaube ich, weil es ja letztendlich wieder die Rolle rückwärts macht und den Fehler begeht, den auch den linke Politik ja häufiger macht, dass Gleichheit geschaffen werden soll, aber tatsächlich dann wieder die Unterschiedlichkeit betont wird. Also, dass auf einmal wieder das Geschlecht ein Grund dafür oder der einzige Grund dafür ist, dass ich wählbar bin oder dass ich nicht wählbar bin und wir damit letztendlich wieder total in alte Zeiten zurückverfallen. Also früher war es noch krasser, dass nur bestimmte Stände gewählt werden konnten oder partizipieren konnten. Gab eine Zeit lang, da durften Frauen gar nicht wählen oder gewählt werden. Und jetzt haben wir wieder also wollen Paritätsgesetze wieder die Situation schaffen, dass das Geschlecht entscheidet, ob ich auf der einen Position kandidieren kann oder nicht. Und das finde ich total eine Entwicklung in die total falsche Richtung. Und deshalb, genau, habe ich mich da Matti sehr, sehr gern angeschlossen, als er gesagt hat, dass er gerne Klage gegen das Paritätsgesetz einreichen möchte vor dem Landesverfassungsgericht. Und es hat ja dann unsere Rechtsauffassung auch bestätigt im Oktober 2020.
Ja, das fand ich ganz interessant. In Thüringen gab es ja ein ähnliches Gesetz, wogegen ja ebenfalls geklagt wurde, leider nicht von den Freien Demokraten. Aber auch dort ist es letztendlich kläglich gescheitert, man könnte sagen durchgefallen. Und trotz dieser zwei, sag ich mal, vielleicht noch nicht richtungsweisenden Urteile gibt es ja trotzdem auf Bundesebene von, wenn ich mich richtig entsinne, den Grünen und auch der SPD weiterhin Bestrebungen, dieses Gesetz durchzudrücken. Wenn wir jetzt mal überlegen, was könnte das denn für Auswirkungen haben, sollte das Bundesverfassungsgericht das nicht aufheben oder für ungültig erklären? Ist das nicht eigentlich ein massiver Eingriff in die Freiheit der Parteien?
Ja, absolut. Also ich habe ja auch gar kein Problem damit, wenn die Grünen und Linken gerne quotierte Listen machen wollen. Also es ist ja dann die Selbstorganisation der Parteien und ich bin ja nicht Mitglied und das wäre auch ein Grund, warum ich nicht Mitglied dort sein möchte. Und die Freien Demokraten haben halt keine quotierten Listen. Das finde ich deutlich besser. Aber das soll jede Partei für sich selbst entscheiden. Deswegen glaube ich halt, also finde ich das auch sozusagen auch aus der Perspektive ist es nicht richtig, sozusagen da mit einem Paritätsgesetz das allen Parteien vorzuschreiben, wie sie sich organisieren wollen. Und zugleich irgendwie dann noch trotzdem Ausnahmen zu schaffen für zum Beispiel reine Frauenparteien. Die müssen dann keine quotierten Listen aufstellen. Also es ist für mich alles total widersprüchlich und deshalb glaube ich auch, dass das Bundesverfassungsgericht das zurückweisen würde. Es hebelt halt die Wahlrechtgrundsätze der Freiheit und der Gleichheit der Wahl aus. Und ich glaube auch nicht, dass das in anderen Instanzen Bestand hätte.
Ich hoffe es und ich glaube auch, dass es nicht dazu kommen wird. Aber das Problem, das adressiert werden soll, also die geringe Repräsentanz von Frauen und von anderen Geschlechtern in unserem Parlament, das ist ja, also ich glaube, da sind wir uns ja einig, das ist ein Problem. Wie könnte man denn deiner Meinung nach dieses Problem angehen, ohne diese maximalinvasive Methode zu verfolgen?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr langwieriger und auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist, weil das Paritätsgesetz ja letztendlich nur die sichtbaren Unterschiede adressiert. Wir haben aber das Problem, dass auch schon bei den Parteimitgliedern Frauen einen deutlich geringeren Anteil ausmachen als Männer. Und damit ist das Problem ja schon dort angelegt. Also viel weniger Frauen sagen überhaupt, ich möchte Mitglied in einer Partei sein, ich möchte mich politisch über Parteien engagieren und dann halt auch auf die Listen und damit auch auf die Mandate kommen. Und das ist halt das, glaube ich, das grundlegende Problem, was wir adressieren müssen. Und ich glaube, da gibt es auch keine einfache Lösung, weil, also ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie in der Genetik von Frauen oder Männern liegt, dass sie eher politisch oder weniger politisch aktiv werden. Aber das sind natürlich ganz, ganz feste Strukturen und ja, auch Genderrollen letztendlich, die auch das bedingen, dass weniger Frauen politisch aktiv werden. Und die aufzubrechen wird schwierig, weil ja nicht jede Frau, die nicht politisch aktiv wird, damit unglücklich ist und sagt, ah, jetzt bin ich aber unterrepräsentiert und werde irgendwie gehindert, Mitglied einer Partei zu werden. Da wächst ja offensichtlich gar nicht der Wunsch. Und da müssen wir uns schon fragen, woran liegt das, dass Frauen halt seltener Lust haben, sich politisch einzubringen. Und da gibt es natürlich Dinge, die man anpacken kann innerhalb der Parteien. Also da sind viele Strukturen unglaublich verkrustet. Und ja, befördern oder beloben auch viele typisch männliche Verhaltensweisen, was auch vielen Männern, die diesen Stereotypen nicht entsprechen, zum Nachteil wird oder sie behindert. Und das wäre das Erste, was man angehen kann. Also beispielsweise Veranstaltungen partizipativer und offener zu gestalten, zu überlegen, ist es immer sinnvoll, den Stammtisch um 20 Uhr ja, in der Eckkneipe zu machen oder finde ich da vielleicht andere Formate, zum Beispiel einen, ja, einen Politikbrunch am Wochenende, wo ich meine Familie mitbringen kann. Das ist leider halt für Frauen häufig ein Vorteil, weil sie immer noch die Mehrheit der Care-Arbeit tragen, was ja auch ein Problem ist, was man angehen müsste und was nicht nur die Parteien lösen können. Aber es hilft halt auch Männern, die Familie genauso wichtig ist wie das politische Ehrenamt. Und ich glaube, das sind Punkte, wo Parteien an sich arbeiten können. Natürlich gleichermaßen rote Karte für Sexismus und sexuelle Belästigung, das geht halt gar nicht. Und allgemein zu hinterfragen, so sind manche Mechanismen, die wir oder Rituale, die wir hier aufgebaut haben, vielleicht auch abschreckend für Leute, die noch nicht so in der Bubble drin sind. Also es sind so ganz bestimmte, ja, auch Formate, so Dinge wie eine Aussprache bei politischen Veranstaltungen, dass das halt häufig auch Selbstdarstellung ist und dass man damit vielleicht auch zu Beginn nicht so viel anfangen kann, dass damit auch viele Frauen nichts anfangen können. Also dass man solche Dinge halt einfach offener und partizipativer gestaltet. Aber das ist halt ein Baustein so. Und ich glaube, da passiert auch, also da bei den Freien Demokraten super viel, und ich glaube auch andere Parteien schauen da wirklich, dass sie da offener werden, aber ich glaube, das ist halt auch nur ein Puzzlestein. Und der andere ist ja ein sehr, sehr dickes Brett, wenn wir über ja, gesellschaftliche Rollenerwartungen sprechen, die aufzubrechen. Das wird halt leider nicht von heute auf morgen oder auch nicht bis nächstes Jahr gelingen, sondern das ist ein stetiger Prozess und auch immer wieder in den Vordergrund stellen von Vorbildern, männlichen wie weiblichen, die halt nicht ihren Rollenklischees entsprechen, sondern ihren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz liberaler Ansatz, der natürlich mehr Zeit und Kraft kostet, als zu sagen, wir quotieren jetzt Listen. Aber ich glaube, das ist der bessere für eine Demokratie.
Ja, ich denke auch, dass es halt ein sehr, sehr komplexes Thema ist, wo sich natürlich auch einfachere Antworten vielleicht politisch ein bisschen simpler verkaufen lassen und letztendlich auch ein bisschen besser durch die Presse durchkommen, aber wo man, wie du auch gesagt hast, letztendlich komplexe Antworten liefern muss am Ende. Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, dass man natürlich aus guten Gründen gegen Quoten, gegen Paritätsgesetze etc. sein kann und wirklich sich ja ernsthaft auch für Gleichberechtigung stark macht und einen anderen Weg sieht und einfach sich auf einen anderen Weg für diesen Bereich stark machen möchte. Es gibt natürlich aber auch, und das ist ja traurige Realität in unserer Gesellschaft in Deutschland, immer noch Leute, die halt gegen solche politischen ja, Reformen sind, einfach weil sie keine Gleichberechtigung in dem Sinne möchten oder weil sie keine moderne, gleichberechtigte Gesellschaft möchten. Wie schafft man das dann eigentlich da eine klare Trennlinie zu setzen, dass man dann am Ende nicht von den falschen Leuten gefeiert wird und dass man letztendlich es dann trotzdem schafft, glaubhaft
für eine wirklich moderne, gleichberechtigte Gesellschaft einzutreten.
Das ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, weil bei uns in Brandenburg auch die AfD beispielsweise gegen das Paritätsgesetz geklagt hat und das für uns auch nochmal zusätzliche Motivation war, auch selbst die Klage einzureichen, damit halt eben nicht dann irgendwie die AfD sich als große Verteidiger der Verfassung aufspielen kann, was sie ja überhaupt nicht sind, im Gegenteil. Und uns war es halt wichtig, einerseits die Problematik da aufzudecken oder zu adressieren, die das Paritätsgesetz mit sich bringt, aber gleichzeitig eben auch zu sagen, was wollen wir stattdessen machen oder was sind unserer Meinung nach Dinge, an denen man ansetzen kann. Da hatte ich jetzt schon einiges aufgezählt, aber ich meine, das gehört immer dazu, wenn man sagt, man will etwas nicht. Da muss man auch sagen, welchen Weg man sich stattdessen vorstellt. Und da gehört dann halt auch Ehrlichkeit dazu, dass man eben sagt, so, das dauert vielleicht länger und ist vielleicht auch nicht ganz so effektiv im Endresultat, also wenn man jetzt das rein quantitativ betrachtet. Aber es ist uns erscheint uns der demokratisch sinnvollere Weg und auch der Weg, der den Menschen als Individuen gerechter wird. Aber ich finde es immer wichtig zu sagen, was man stattdessen will und nicht in einer einfachen Ablehnungshaltung zu verharren. Und ich glaube, da haben wir, ja, das ist aber auch angekommen in der FDP und auch bei den Jungen Liberalen in den letzten Jahren. Und da bemerke ich schon viel, viel Bewegung und auch das gezielte Fördern von Frauen auch, die was drauf haben. Also ich denke da zum Beispiel an Güde Jensen, jetzt jüngste, nicht nur jüngste Bundestagsabgeordnete, sondern auch Ausschussvorsitzende im Menschenrechtsausschuss, macht da einen richtig, richtig guten Job. Und ja, das war aber auch Entscheidung der Partei, sie natürlich dorthin zu setzen. Man hätte auch jeden anderen zum Ausschussvorsitzenden benennen können. Und da gehören halt dann eben manchmal auch bewusste Entscheidungen dazu, zu sagen, wir stellen jetzt eine Frau nach vorne, auch wenn es sicherlich viele andere gibt, die das genauso gut machen könnten.
Ja, ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Auf das Individuum schauen und das Individuum fördern. Und damit erzielt man, glaube ich, einen genauso guten Effekt, wenn nicht sogar einen besseren. Denn ich muss immer wieder feststellen, mir kommt es auf die Inhalte drauf an. Und du kannst mich wahrscheinlich besser vertreten als jemand, als eine x-beliebige Person der CDU. Insofern finde ich es gut auf die Inhalte zu gucken und auf das Individuum zu schauen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, vor allen Dingen für deine spannenden Einblicke und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Wahlkampf und drücke die Daumen, dass wir dich dann in der nächsten Legislaturperiode bei der FDP-Fraktion sehen dürfen und vielleicht im Bundestag hören dürfen.
Ja, dafür müssen die Freien Demokraten ungefähr 15%, 14 reichen vielleicht auch, bei der nächsten Bundestagswahl holen. Das ist auf jeden Fall Ansporn und dieses Jahr ist ja alles möglich. Deshalb mal schauen, was rauskommt. Auf jeden Fall auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Top, vielen Dank. Und 15%, das ist doch ein schönes Ziel für 2021, für das
Ja.
Superwahljahr.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Das war Lunch Meeting, der liberale Podcast von Michael und Leon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcast gibt und lasst uns doch gerne eine Bewertung mit einem netten Kommentar da. Das hilft uns weiter und wir würden uns sehr darüber freuen.